Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12 Minutes Me Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 19 des New Work Chat mit dem Geek in Deutschland, dem Tech-Blogger überhaupt und dem Digital Transformer von Daimler, Sascha Pallenberg. Ich bin wirklich stolz, muss ich sagen, dass ich den Sascha gewinnen konnte für meinen Podcast, denn Sascha ist wirklich eine Legende. Wahrscheinlich muss ich auch gar nicht so viel zu ihm sagen, aber wenn ihr noch nichts über ihn wisst, dann solltet ihr Sascha einfach mal googeln und werdet feststellen, es gibt unzählige Blogs, es gibt Podcasts, es gibt Artikel, die er geschrieben hat. Sascha hat das deutsche Internet geprägt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich rede mit ihm so ein bisschen auch über seine Story. Er ist im Ruhrpott aufgewachsen, ist irgendwann, nachdem er das Blog-Magazin Mobile Geeks aufgebaut hat, nach Taiwan gezogen, lebt dort immer noch und arbeitet aber seit 3 Jahren beim Daimler. Hat einen großen Schritt gemacht in die Konzernwelt, wurde dafür auch kritisiert, beziehungsweise hat es einfach auch nicht jeder verstanden, aber eigentlich waren sich alle einig darin, dass es ein verdammt mutiger Schritt war. Ja, und der Sascha beschreibt in seiner ganz eigenen kritischen und auch selbstkritischen Art, wie er sich in den letzten Jahren selbst transformiert hat, wie er auch digitale Transformation erlebt und auch mitgestaltet. Ein Gespräch, das wirklich sehr wertvoll für mich war. Ich habe daraus selber sehr viel gezogen und so sind ja diese Chats für mich selber auch große Lerngespräche, wenn man so möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bin gespannt, was ihr für euch daraus zieht. So, die Aufnahme läuft. New Work Chat ist wieder live und ich freue mich heute ganz besonders, den Sascha Pallenberg zu Gast zu haben. Viele Grüße, Sascha.
Hallo, vielen Dank.
Viele Grüße nach Taiwan vor allen Dingen, ne?
Ja, ganz genau. Ich bin gerade in der Hauptstadt, wo ich jetzt seit 11 Jahren, seit letzten Monat lebe. Ja, Taipei.
Das ist ja, also wenn ich das jetzt meiner Mutter erzählen würde heute Abend, du, ich hatte einen Videochat mit einem Blogger, der sitzt halt in Taiwan und lebt da, dann würde sie denken, Mensch, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Für dich ist das ja normal, aber geht dir das auch noch so, dass du dich mit Leuten, wenn du in Deutschland bist, unterhältst und so ein bisschen für verrückt erklärt wirst, möglicherweise auch?
Ich würde nicht sagen, unbedingt für verrückt erklärt. Ich glaube, dass einfach eine ganze Menge Interesse dann auch besteht. Wir sind ja letztendlich auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Made in Taiwan durchaus ein Name und ein Begriff ist. Und jeder von uns, wirklich jeder von uns in Deutschland wird irgendeine Komponente haben, die in Taiwan hergestellt wurde. Also von daher gibt es eine gewisse Beziehung dazu. Aber ich glaube, Spannender wird es gerade, wenn ich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, oder damit meine ich jetzt nicht nur die Automobilindustrie, sondern vielleicht auch im PR, Marketing, Kommunikationsbereich mich unterhalte und die Frage, wie, Moment mal, du arbeitest in der Unternehmenskommunikation beim Daimler und wohnst nicht in Stuttgart. Was ist denn da los?
Ja.
Genau, in dem Moment wird das eine Ecke interessanter.
Ja.
Und da muss man dann so ein bisschen ausholen, um sich erklären zu können.
Ja, ja. Aber du hast es nicht bereut. Du hast auch vor, da wohnen zu bleiben. Das ist deine Heimat geworden.
Ich habe es noch nie bereut. Ich habe mal zum Teil bereut, bevor ich nach Taiwan gezogen bin, habe ich 3 Jahre in den USA gelebt. Ich habe es bereut, nicht früher eigentlich den Schritt gemacht zu haben, rüber nach Asien, weil ich generell sehe, wie dynamisch es hier ist. Und ich mag Asien an sich extrem gerne, Taiwan noch mal besonders. Ich glaube, es ist einfach extrem nette, hilfsbereite, zuvorkommende Menschen sind. Und ja, ich bin ein großer Fan. Das ist meine Wahlheimat, ist mein Zuhause geworden. Das nicht erst seit gestern, das ging relativ schnell. Ich bin zum ersten Mal hingekommen 2002, bin eingeladen worden von einem taiwanischen Hersteller, um auf seine hauseigene Entwicklerkonferenz zu reden. Bin nachts um 12 Uhr hier angekommen, gar nicht weit. Ich bin jetzt gerade im Mercedes-Benz Taiwan Office, während wir diese Aufnahme machen. Gar nicht weit von hier entfernt. Ich sag mal so Luftlinie, 1,5 Kilometer etwa in einem Hotel abgestiegen, Mitternacht, eingecheckt, Klamotten aufs Bett geschmissen, ab raus, halbe Stunde rumgelaufen. Ich muss hier wohnen. Irrational ohne Ende, aber letztendlich war es die richtige Entscheidung.
Ja, super. Bevor wir darüber nochmal weiterreden, würde ich gerne auch nochmal vorne einfach anfangen. Für die dich nicht kennen, du bist natürlich einer der berühmtesten Blogger Deutschlands. Du bist Tech-Blogger, international bekannt dafür. Du bist auch im Zusammenhang Mobilität und Daimler natürlich ein Name. Also du hast eigentlich viele Hashtags, digitale Transformation, Personal Branding, Kommunikation. Wie würdest du dich selber beschreiben? Was sind so deine 3, 4 Hashtags?
3, 4 erinnert mich dann immer so, 3 waren es immer so die klassischen Barcamp-Hashtags. Ja, die stelle ich vor. Ich sehr, sehr, sehr mag. Ich bin ein Riesenfreund dieser Barcamp-Kultur und habe insbesondere 2019 echt so wirklich so eine Back-to-the-Roots-Tour gemacht durch Deutschland und habe lokale Barcamps wieder besucht, weil ich einfach dieses Persönliche extrem mag und raus wollte aus diesen anonymen Events, wo zigtausend Menschen da sind. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wer sonntagmorgens sich um 6 Uhr in die Bahn, ins Auto, aufs Fahrrad oder die Turnschuhe anzieht, um zum Barcamp zu gehen, der oder die sind extrem motiviert. Von daher muss man da, glaube ich, hin. Wie würde ich mich selber beschreiben? Ich glaube, das Allerbeste ist, ich bin Kommunikator in jeglicher Form. Ich bin Geek in jeglicher Form. Und ich glaube, ich bringe die entsprechende Leidenschaft mit. Ich brenne für die Themen, die mich beschäftigen. Hm. Und das ist nicht nur Tech. Ich habe angefangen, über Tech zu schreiben vor 20 Jahren, weil es mir so auf den Sack ging, wie dröge und langweilig Tech-Medien in Deutschland über die Zukunft geschrieben haben. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, wenn für was als Zukunft kann man dann überhaupt jemanden begeistern? Ja? Mhm. Tech hat fundamental eigentlich zur Aufgabe, unsere Zukunft mitzugestalten, unsere Zukunft lebenswerter zu machen, sicherer zu machen, nachhaltiger zu machen. Wenn man sich dafür nicht begeistern kann und mit einer entsprechenden Leidenschaft darüber berichtet, dann hat man einfach den Job verfehlt. Und
ja,
ich glaube, das war für mich sehr, sehr wichtig. Geek, ich liebe es, dass wir mittlerweile, ich sag mal, seit etwa 5, 6 Jahren in einem Zeitalter leben, in dem es nicht mehr die Zeigefinger gibt, wenn man sich selber als Nerd oder als Geek bezeichnet. Mhm. Letztendlich ich hatte mal einmal so ein bevor ich dann Facebook mal zugemacht habe als, als mein soziales Netzwerk, hatte ich mal diesen Satz drin, the future belongs to the geeks because no one else wants it.
Ja.
Und das sehe ich nach wie vor so. Ne? Es sind die Geeks und die Nerds auf diesem Planeten, die Zukunft extrem aktiv und progressiv gestalten. Und es sind nicht die kontinuierlichen Neinsager und Bedenkenträger und die sagen, alles ist scheiße und es tut sich einfach nichts, die uns in irgendeiner Art und Weise evolutionär in der Menschheitsgeschichte vorwärts gebracht haben. Mhm. Und das ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, ich bin auch immer starker Kritiker gewesen von und bis heute auch noch, wobei ich denke, dass natürlich auch mein Job mich viel, viel diplomatischer hat werden lassen, was mir ehrlich gesagt gut getan hat. Aber ich, mir war es vor allen Dingen immer wichtig zu zeigen, es hilft, Menschen zu aktivieren und zu etwas begeistern und von Neuerungen zu überzeugen, indem du auf Vorteile verweist, indem du zeigen kannst, was tut sich denn auf dieser Welt, was geht denn in die richtige Richtung. Und das herauszuarbeiten, leading by example mit positiven Beispielen, anstatt kontinuierlich draufzuhauen, immer zu sagen, was alles schlecht ist. In Deutschland überwiegt kommunikativ, insbesondere auf sozialen Medien mit Twitter, eine Blase, die kontinuierlich sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Hat uns noch kein Stück weitergebracht. Insbesondere, weil das aus einer Blase kommt, die selber in ihrem Leben mehr oder weniger produktiv noch nichts auf die Kette bekommen haben.
Ist das in Deutschland wirklich anders als im Ausland?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist wirklich eine Kombination aus German Angst und dieser Hang zum Perfektionismus und des Ich weiß auch noch alles besser. Das hat übrigens auch einen Vorteil. Und diesen Perfektionismus, den ich gerade schon genannt habe, der hat natürlich eine ganze Menge damit zu tun, wie man kontinuierlich selbst reflektiert. Ich habe nur ein Problem, wenn externe Reflektoren da sind, die sich über Dinge auslassen, von denen sie null Ahnung haben. Ja. Und mir hat in der Vergangenheit habe ich immer versucht, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, auch die Menschen, die ich nach Mobile Geeks geholt habe, damals meinem Blog. Es waren immer zugesehen, mich mit Menschen zu umgeben, die was besser konnten als ich, von denen ich lernen konnte. Mhm. Und sobald ich das merke, dann bin ich auch verdammt gut da drin, die Klappe zu halten und zuzuhören. Weil nur so kannst du dich entsprechend weiterentwickeln. Mhm. Leider bieten viele Distributionskanäle kommunikativer Art da draußen, geben die Möglichkeit heute, sich über alles auszulassen.
Ja.
Und zum großen Teil lassen sich viele Menschen über viele, viele Dinge aus, von denen sie dann kein viel mehr, recht wenig Ahnung haben. Mhm.
Ich hatte vor kurzem mit der Christiane Brandes-Fisbeck gesprochen, auch hier in diesem Interview. Kennst du die Christiane? Die hat ja auch dieses Buch Fit für New Work und...
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns da persönlich getroffen haben, aber sie ist mir natürlich aus der
Netzwerk. Ja, ja. Und Netzwerk schlägt Hierarchie, hat sie auch ein tolles Buch geschrieben. Und sie hatte auch nochmal darüber gesprochen, so über diese Spezialität in Deutschland, dass zum Beispiel auch das Thema New Work so getrendet ist und zu so einem riesen Hype-Thema wurde. Und da haben wir uns eigentlich auch nochmal gefragt, warum das eigentlich gerade in Deutschland so ist, wo eigentlich alle Leute so meckern und sich auskotzen, aber gleichzeitig scheint so eine Sehnsucht da zu sein, nach einem ja, perfekten, vielleicht auch schönen Leben und auch eine tollen Arbeit. Dieses ganze Thema Zukunft der Arbeit ist ja im Ausland auch oft gar nicht so brennend. Auch die Medien lassen sich ja immer wieder darüber aus. Xing hat sich umbenannt, ne? Das hast du ja alles mitverfolgt. Auch das scheint in Deutschland irgendwie nochmal anders zu sein.
Xing hat sich umbenannt?
Na, Xing, das Unternehmen hat sich doch in New Work umbenannt.
Siehst du mal, wie irrelevant Xing für mich geworden ist. überhaupt nicht mitbekommen. Es tut mir natürlich leid für die Leute, die da arbeiten, aber ich habe auch Xing neben Facebook komplett aus meinem Leben verbannt. Ich kann mich nur auf diverse Plattformen fokussieren und ich bin ein riesen Standortlobbyist und ich weiß nicht, ich habe glaube ich 10 Jahre bei Xing einen Premium-Account gehabt und habe mich kontinuierlich, sachlich und kritisch geäußert, dass die Plattform endlich mal sich weiterentwickeln muss, weil ich mag es einfach, wenn wir entsprechende Lösungen, und es gibt nochmal, Xing ist der einzige Wettbewerber zu LinkedIn auf diesem Planeten. Ich bin ein Riesenfreund von Wettbewerb, insbesondere wenn es um fast quasi Monopolisten geht. Es ist so schade, dass Xing das mitbekommt. Ich kriege das überhaupt nicht mit, was bei Xing passiert. Ja. Ehrlich, mein Tag hat 48 Stunden. Ich brauche eigentlich die 72 und da passt Xing mal gar nicht mehr rein. Ja, ja. Also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen und diesen kleinen Seitenhieb, den brauchte ich einfach. Vielleicht kriegen sie die Kurve. Es gab schon in den 80er Jahren dieses herrliche deutsche Wort des Bildschirmarbeiters oder der Bildschirmarbeiterin. Im Zuge von BTX und den ersten Modems, die rauskamen, hörte man schon von Heimarbeitsplätzen. Bildschirmarbeiter und Heimarbeitsplätze, das ist so herrlich. New Work, da hättest du damals gar nicht mit punkten können.
Nee.
Also das, was da besprochen wird, ich glaube, dass in den letzten Jahren die Art und Weise, wie auf diesem Thema rumgeritten ist, natürlich auch eine neue Branche kreiert hat, eine neue Berater, Agenturbranche, eine Art und Weise, wie man sich auch konzernübergreifend miteinander verknüpft, was ich für extrem wichtig halte. Ich sehe ganz, ganz tolle Initiativen. Man muss sich einfach nur mal das alles, was um John Stepper und Co. mit der ganzen Working Out Loud-Szene abläuft. Ja. Das ist ja alles ganz, ganz toll. Am Anfang hat es mich übrigens durchaus irritiert, weil ich dachte, meine Güte, was kommt denn jetzt da für eine Sekte reingetan? Worum geht's denn jetzt hier? Ja. Wie viel mehr Working Out Loud soll man denn noch machen, anstatt jeden Tag einen Beweis dafür zu geben, dass man Bock hat aufzustehen, Bock hat zu arbeiten, dass man Bock auf Veränderungen hat. Ja. Ja, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine ersten Begegnungen dann persönlich mit dieser Community mir die eigene selbstgerechte Arroganz und vorgefertigte Meinung diesbezüglich Gott sei Dank mit einem fetten Spiegel vorgehalten hat. Es ist sehr, sehr schön, wenn sich so vorgefertigte Meinungen, wenn die dich auf die Füße geschmissen werden. Das hilft dir einfach mal, um wieder ein bisschen Demut in dein Leben zu bekommen. Mhm. Und das kommt viel zu selten vor. Mhm. Ja, wenn du so auch in diesen Blasen, in die man sich selber schafft, kontinuierlich diese Selbstbestätigung oder wir nennen es ja heute Empowerment aus deinen ganzen Peers, die du um dich herum hast, erfährst, dann merkst du ganz einfach gar nicht mehr, dass du so ein Cocoon um dich herum gebaut hast und wie du einfach auch auf andere wirkst und kommst in so einer, in so einer Erfolgsmentalität, dass du meinst, alles zu wissen, alles zu können, alles ist vom Feinsten, was du machst. Deswegen ist das immer so, so wichtig, wenn man seine Meinung revidieren kann und einfach jemandem gezeigt wird, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, worüber du. Ne? Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Jeder äußert sich und meint, alles zu kennen. Also das hat mir sehr, sehr gut getan, mich mit dieser Szene auseinanderzusetzen, zu erleben, was die machen in der Richtung. Da ist also schon was passiert. Aber wichtig ist zu verstehen, das gibt es nicht erst seit gestern. Deswegen habe ich ja mal diese Spagat zu so Mitte der 80er gemacht, was, meine Güte, fast 40 Jahre her ist. Ist ja grausam. Ja. Aber da sieht man mal, was für Entwicklungszyklen man zum Teil durchlaufen muss, welche Infrastrukturen einfach auch gebaut werden können. Damals hast du mit 300 Baud an einem Modem gesessen. Ne? 300 Bit, das ist gar nicht. Da hat sich alles so auf dem Monitor aufgebaut. Und das waren halt mal nur die Buchstaben und Zahlen. An Grafiken war damals noch gar nicht zu denken. Es sei denn, du hast irgendwelche ASCII-Code-Grafiken dir hinmalen lassen, die dann über die Komplexität eines Smileys nicht hinausgegangen sind. Also heute leben wir in einer anderen Welt. Heute kann jeder arbeiten. Ich sag mal, die Bildschirmarbeiterin oder der Bildschirmarbeiter kann eigentlich überall auf der Welt heutzutage arbeiten. Wir haben tolle Internetverbindungen, so ziemlich überall, auch in Deutschland, auch wenn es viel gescholten wird und ich das auch immer mal wieder sage, dass ich mich aufrege, dieses Living on the Edge, das neue Offline. Also ich habe hier in Taiwan noch nie Edge im Display gesehen. Im Gegenteil, je weiter ich aufs Land komme, umso schneller wird das Internet, weil sich natürlich weniger in genau dieser Zelle bewegen und damit auch weniger Menschen teilen müssen. Mhm. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz spannendes Zeitalter erreicht, was auch völlig neue Berufsbilder natürlich schafft, fernab von Strukturen, die wir in klassischen Konzernen, Unternehmungen haben und die vielen, vielen Menschen ja völlig neue Möglichkeiten bieten. Abschließend dazu noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war mal diese allererste Neo-Nomad-Konferenz, die es in Berlin gab.
Okay.
Das müsste auch schon wieder 5 oder 6 Jahre alt sein. Ich habe mal Neo-Nomad mal einen Vortrag bei IBM auf so einer Konferenz vor 10 Jahren gehalten über digitales Nomadentum. Da haben die sich zum Teil angeguckt, als würden die ein paar Hummer aus den Ohren krabbeln. Ja, aber mittlerweile sind wir in dieser Welt unterwegs und ich finde das extrem spannend. Und ein Beispiel ist ja genau das, was wir gerade machen, was heutzutage möglich ist.
Mhm. Ja, ich lebe ja in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben ja die Situation, dass wir oft kein Netz haben. Und das wird aber im Bereich Tourismus schon als Vorteil vermarktet, sodass man sagt, du hast hier einen Digital-Detox-Urlaub. Du hast einfach gar keinen Empfang, außer vielleicht in deinem Hotel selber und kannst dann einfach mal runterfahren. Darüber hast du dich ja vor kurzem auch mit der TGN unterhalten. Ich habe das auch nochmal gerade gehört, welche Chancen man dann eigentlich auch wiederum hat. Weil alle schreien immer danach, wir wollen online sein. Ich kann mich erinnern, es gab noch vor einigen Jahren auch Leute, die dann bei Twitter in der Bio stehen hatten, Always On oder Nico Lummer, ich bin seit 1983 online, ne? Das war früher halt cool und heute ist es fast schon nicht mehr cool, beziehungsweise wird es halt auch wichtig, dass man sich dann immer wieder so Phasen gönnt, in denen man dann einfach mal ein Buch nimmt oder einfach mal den Computer zuklappt. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal mit dir sprechen. Mich interessiert auch nochmal, wenn du so zurückschaust, also hier geht's jetzt auch um das Thema Arbeit und Karriere am Ende. Du hast heute so deinen Weg gefunden und kannst mit Leidenschaft und mit Brennen dein Ding tun. Du hast aber in deinen ersten Jahren, ich habe gelesen, du warst auch beim Bund bei der Luftwaffe und hast dann so viele Jobs gemacht, hast auch deinen Weg erst finden müssen. Ich glaube, heutzutage geht das auch ganz vielen jungen Leuten so, dass die Schwierigkeiten haben, ihren Weg zu finden. Und heute gibt es ja gefühlt noch mehr Optionen. Du kannst also in jedes Land der Welt gehen, du kannst 10 Milliarden Jobs machen, du kannst das zu Hause, du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Mhm. Was würdest du jungen Leuten raten? Wie findet man seine Leidenschaft oder wie kann man aus der Leidenschaft vielleicht sogar seinen Beruf machen?
Pass mal auf, wir haben ja Glück hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man mich einigermaßen erkennen?
Ja.
Aber lustigerweise, ich sitze ja vorm Whiteboard.
Okay, ja, mal mal was an.
Kann man das sehen?
Ja.
Kann man den Strich sehen?
Ja. Ja.
Ja, warte mal. Wir machen da noch was. Das wird besser, siehst du? Meine Güte, es wird so interaktiv hier.
Wahnsinn.
Den Strich kann man sehen. Klassischer, linearer Karriereverlauf.
Ja.
Das ist das, was sich jeder wünscht, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise. Hier angefangen Kindergarten, Grundschule, Abitur, Realschule, Meisterprüfung, Universität, ab Job, Leben zu Ende, Haken dran. Ja, bei mir sah das irgendwie so aus, ne? Und es ging irgendwie immer und so weiter. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu verstehen, dass wir weg müssen aus dieser linearen Blase und dieser linearen Entwicklungsblase, weil wir leben in einer Welt, Achtung, mal kurz wieder umschalten, so, wir leben in einer Welt, in der die Dynamiken der technologischen Entwicklung das Potenzial haben, klassische Berufsbilder alle paar Jahre komplett wieder umzuwerfen. Wer heutzutage meint, dass er oder sie einen Job über die nächsten 30, 40 Jahre ausführen wird, wird Steinmetzin oder Steinmetz von morgen sein. Ja? Steinmetz zu sein war wahrscheinlich vor 10.000 Jahren durchaus eines der Berufsbilder, mit denen du ganz weit vorne gewesen bist. Mhm. Heute eher nicht mehr so. Und so haben wir auch klassische Berufsbilder, in denen wir Ausbildungen durchfahren und glauben, das ist es jetzt, das ist mein Leben hier. Das wird nicht mehr so sein. Also dieser durchgenudelte Satz des lebenslangen Lernens, vor dem wird man sich nicht verschließen können. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist, man muss jungen Leuten hier die Angst vornehmen. Mhm. Leider ist unser Bildungssystem, die Art und Weise, wie die Kids da durchgeschossen werden, nicht ansatzweise so offen und so dynamisch wie die Entwicklung draußen im Berufsleben und auf den freien Märkten. Das ist sehr, sehr schade.
Ja.
Das ist sehr, sehr schade, dass wir immer noch in so starren Schubladen unterwegs sind, insbesondere wenn ich mir anschaue, was in Ländern lustigerweise gerade, man braucht nur nach Skandinavien gucken. Ich glaube, dass gerade das Bildungssystem in Skandinavien einen riesen Vorteil hat gegenüber diesem Festlandeuropäischen. Wie wir aus diesen starren und verkrusteten Strukturen herauskommen und die Kids auf eine Welt vorbereiten, die in einem kontinuierlichen Wandel ist. Und dieser Wandel wirklich von Jahr zu Jahr an Momentum aufnimmt und immer schneller wird.
Ja.
Und zu sagen, ey, es ist völlig okay, wenn du jetzt nicht 2, 3, 4, 5 Jahre diesen Job machen wirst. Es ist völlig okay, wenn du zwischendurch ein Jahr lang jenes oder dieses gemacht hast. Letztendlich schaffst du dir vor allen Dingen auch eine ganze Menge Erfahrung. Und ich glaube, das wird heutzutage auch ganz anders wertgeschätzt bei potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Wenn sie sehen können, ey, da ist ein junger Mensch, der hat sich Zeit seines Lebens kontinuierlich weiterentwickelt und hat wirklich alles versucht, andere Perspektiven auch einnehmen zu können, andere Dinge auszuprobieren und da seine Erfahrung zu machen. Ich glaube, das wird ganz, ganz anders wertgeschätzt. Das ist so etwas, was man in den USA vielleicht schon seit 20, 30 Jahren hat, aber endlich kommt es auch mal in Deutschland an.
Ja, auch diesen Mut zu haben, mal auszubrechen und sich auf Glatteis eventuell zu begeben. Ich bin jetzt seit Anfang dieses Jahres, arbeite ich bei einer Digitalagentur, die in Schwerin und Rostock ist, und war davor 4 Jahre bei der Sparkasse und habe da als Kommunikator für externe und interne Kommunikation war ich da so zuständig. Und in so einer Sparkasse hast du einfach auch viele Leute, die da 30, 40 Jahre arbeiten. Ja, und da gibt es natürlich, also das kennst du ja im Konzern jetzt ähnlich wahrscheinlich. Und viele haben super tolle Jobs gemacht und dann gibt es aber auch einige, die einfach innerlich gekündigt haben, die aber trotzdem nicht mehr das Ding verlassen werden, weil man natürlich lieber das Ding behält und sich vielleicht drüber beschwert, als sich ins Unbekannte begibt. Ne? Denn die Angst hat man immer vor dem Unbekannten, oder? Und dann finde ich es eben auch spannend, darüber nachzudenken, Mensch, was willst du denn eigentlich machen? Das hat ja auch der Friedrich Bergmann damals diese Frage gestellt, die finde ich, sollte sich jeder einfach stellen, was willst du eigentlich tun? Und ich finde das immer so schade, wenn viele sich diese Frage gar nicht stellen oder so resignieren und abgeschlossen haben, auch teilweise schon junge Leute. Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, Mensch, du hast Optionen und dann fällst du mal auf die Schnauze, dann stehst du wieder auf, ist doch scheißegal, ne? Aber so dieses, wag mal was, probier mal, das, ich meine, du hast es ja gemacht, du bist zum Daimler gegangen und das versteht von außen eben auch nicht jeder, wenn man dann einfach mal was ganz anderes macht, ne?
Das ist richtig, absolut. Das haben nicht nur von außen manche nicht verstanden. Ich glaube auch von innen, vom Daimler nicht. du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an, Menschen, die zum Teil, seit der Werkstudentenzeit in so einem Konzern sozialisiert wurden, zum Teil über Jahrzehnte, für die Veränderung und dieser Wandel, der auf sie einbricht, sich fast so anfühlt wie, ach komm, dieses digitale Transformation, das ist ja jetzt das Projekt, das haben wir jetzt auch bald durch. Ne, das schaffen wir, machen einen Haken dran und dann ist gut. Das ist sehr, sehr schwierig, insbesondere wenn die Diversität eines Konzerns und eines Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstabs vor allen Dingen nicht nur über das Geschlecht definiert wird, sondern über die Altersdiversität, die extrem wichtig ist und über die viel zu wenig geredet wird. Also ich halte es für extrem wichtig, dass das junge Blut, was in so einen Konzern kommt, junge Kolleginnen und Kollegen, die eine Zeit um das Internet überhaupt nicht mehr kennen, die ganz anders miteinander arbeiten, sich ganz anders miteinander vernetzen und da auf welche treffen, die Mitte, Ende 50 vielleicht sind. Und auf einmal können beide wirklich so viel voneinander lernen. Das ist so wichtig, wenn dieses frische Blut in so Konzernen nicht reinkommt, werden sie über kurz oder lang einfach die Grätsche machen. Das hat sich dann erledigt für die. Die werden abgehängt sein. Ne? Langsam zu sein bedeutet vor allen Dingen immer mehr Rückstand auf vermeintliche Konkurrenten oder Wettbewerber zu bekommen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir verstehen, durch welche Veränderungen man gehen muss. Und damit meine ich vor allen Dingen auch persönliche Veränderungen. Dass es wichtig ist zu verstehen, dass man auf diesem Weg auch durchaus das eine oder andere Mal richtig hinfallen muss. Weil ich glaube gar nicht, wenn, okay, jetzt kann ich eine ganze Menge abgedroschener Sprüche rausholen in Bezug darauf, wie wichtig Niederlagen für einen persönlich sind. Aber die sind schon wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Man stellt sich ganz gern dahin, ach ja, wir machen jetzt hier so ein paar Fail-Learnings und Fuck-Up-Nights und hast du nicht gesehen. De facto gibt es in Deutschland keine Fehlerkultur. Da können die alle rumposaunen und sagen, ah, oh, das finden wir jetzt ganz cool hier mit der Fehlerkultur, die wir im Konzern haben. Nein, Fehler machen ist erstmal scheiße. Ja, jeder ist kontinuierlich in der Schulterklopferabteilung unterwegs. Und sorry, bei jeglicher Liebe, auch die ich für unseren Konzern habe, auch bei uns haben wir diese Blasen, in der kontinuierlich gesagt wird, wie geil doch der Gegenüber ist und vice versa. Ja? Mhm. Das ist übrigens auch dieses Empowerment. Wir müssen lernen, kritisch zu sein. Wir müssen lernen, auch sehr direkt uns Kritik zu geben. Es gibt kein durchschnittlich. Was ist durchschnittlich? Ja, was bedeutet in deinem Leben, etwas durchschnittlich zu machen? Niemand von uns, wir beide oder die sich das anhören, wird heute irgendwo in ein Restaurant reingehen und sagen, was ist das durchschnittlichste Gericht, was sie hier auf der Karte haben? Das möchte ich heute mal ganz gerne haben. Das macht doch niemand. Ich gebe mir mal das durchschnittlichste Smartphone, was ihr habt. Das kaufe ich mir jetzt hier für die nächsten 2 Jahre. Wir streben doch immer danach, für uns das persönlich Beste zu bekommen.
Ja.
Und deswegen muss man ganz einfach auch sagen, sorry, wenn etwas nicht funktioniert ist. Hey, sei doch einfach mal ehrlich, ist einfach so scheiße gelaufen. Aber dann wisch mir den Mund ab, lern daraus, ja, und versuchen besser zu werden. Und das wirst du nicht hinbekommen, indem du sagst, ja komm, das war jetzt ja eher nicht so gut. Ne? Beim nächsten Mal wird alles besser, läuft schon. Nächstes Mal wird alles wieder toll. Man muss ab und zu auch mal ehrlich sein, ab und zu mal so ein bisschen durchschütteln. Ja, das darf man auch nicht persönlich nehmen. Aber mir ist doch verdammt nochmal immer viel lieber, wenn jemand auf den Punkt kommt und sagt, Jung, das war Kacke gewesen. Jetzt sehen wir zu, dass das besser wird, anstatt so, ja, lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie vielleicht hier und da noch ein bisschen besser hinbekommen. Dieses Rumgeeiere geht mir ziemlich auf selbige.
Ja, du bist ja auch bekannt dafür, dass du kein Blatt von den Mund nimmst. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Rant geschrieben oder auch auf Periscope in aller Ausführlichkeit dargestellt und auch gerne mal angeeckt damit. Ist das eigentlich auch so eine Prägung, die du in Dortmund so erlebt hast? Ist das auch so ein bisschen der Ruhrpott in dir?
Ich glaube, ja klar, ohne irgendwelche Stereotypen da noch weiterhin beackern und bedienen zu wollen, natürlich ist es eine sehr, sehr starke Ruhrpott-Mentalität, ehrlich und direkt zu sein. Ich glaube, die subtile Form der Liebeserklärung im Ruhrpott ist vor allen Dingen, jemand zu sagen, wie kacke er ist. Und das ist dann auf eine lustige Art und Weise zum größten Teil. Ja, also das ist auch nicht unbedingt immer böse gemeint. Ich habe es auch immer gerade geschrieben habe und Renz geschrieben habe, über Firmen sehr, sehr deutlich meine Meinung gesagt, die mir vor allen Dingen wichtig waren, am Herzen liegen, weil ich wollte, dass die besser werden. Ja? Und dann kannst du es einfach nicht, indem du so den dicken Weichspüler rausholst und sagst, ja, nein. Lieber auf den Punkt kommen, einen schönen Rant. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, ich glaube, dass ich nie einen Rant rausgehauen habe, der nicht auf Fakten basierte. Und das ist immer wichtig. Den Rant und des Rants willen habe ich gehasst. Ja. Den lassen viele Menschen raus. Sie reden, dann bist du in dieser Zeigefingerabteilung unterwegs von diesen ganzen Vakuumverpackern, die auf Twitter und Co. in ihren Blasen unterwegs sind. Mir war es immer wichtig, dass entsprechend meine Thesen und meine Argumente mit Fakten untermauert werden, dass ich vor allen Dingen nach einem Rennen, du gibst ja während eines Rennens wahnsinnig viel Angriffsfläche. Ja. Auch, ne? Du wirst, indem du auch mit durchaus unsachlichen Statements rausgehst, machst du dich stark angreifbar. Also müssen die Fakten auch entsprechend darlegen. Und ich glaube, dass ich da eigentlich vermeintlich immer sauber gearbeitet habe. Mir ist einmal ein bisschen ein Kommentar auf die Füße gefallen, aber den habe ich dann auch sofort am nächsten Tag eingefangen, habe mich dann dafür entschuldigt und dann ist es auch gut.
Du bist ja auch viel sichtbar auf verschiedenen sozialen Netzwerken. Ich weiß, Google Plus warst du auch immer viel aktiv, als es Google Plus noch gab.
Ich habe es geliebt, vor allen Dingen in den Anfangsjahren. Ja. Das hatte eine ganz
eigentlich
besondere Atmosphäre gehabt. Ja.
Eigentlich schade.
Und das war eine sehr sachliche, eine sehr leidenschaftliche Community. In meinen Augen eine intelligente Community, eine intelligentere Community. Sorry, Facebooker, aber so die Tonalität war definitiv intelligenter, war technikaffiner auf Google Plus gewesen. Bisschen schade, dass Google da nicht genug Atem hatte.
Glaubst du, dass Google in der Richtung nochmal was unternehmen wird?
Ach, Google, ich glaube, in diesem Jahr werden die wahrscheinlich wieder mal so 5 oder 6 oder 7 oder 8 Moonshots dicht machen. Wobei ich immer ganz gerne sage, das ist der beste Beweis dafür, deine Projekte nicht in der Google Cloud laufen zu lassen. Das wird immer irgendwann mal dicht gemacht. Es gibt wenige Firmen, die eine Chance haben, globale Communities aufzubauen, globale soziale Netzwerke. Hat man immer gesagt, schwupps kommt so ein Ding wie TikTok raus.
Ja, genau.
Und bei aller Liebe, ich habe vor 2 oder 3 Jahren gesagt, sorry Snapchat, ihr seid durch. Ja? Instagram kopiert alle eure Features schneller, als ihr gucken könnt. Die haben mehr Entwickler, der Time-to-Market ist kürzer, die machen es besser und die haben mehr User. Ne? Keine Chance. Jetzt kommt so ein Ding mit TikTok raus oder eher mal Musical.ly, wo ich sagen muss, zum allerersten Mal sehe ich da so einen jungen Herausforderer, der einem Facebook, Instagram und Co. zeigen kann, wie es geht. Und das liegt vor allen Dingen daran, glaube ich, dass ein Teil der User da draußen einfach keinen Bock mehr auf Facebook und Instagram hat. Die wollen was Paralleles haben. Die wollen vor allen Dingen auch genau das, wie wir damals vielleicht Google Plus empfunden haben, als etwas, hey, hier ist eine andere Atmosphäre. Hier gibt es andere Inhalte. Ja? Die genau sowas gesucht haben. Die wollten aus dieser Facebook-Blase heraus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, im Vergleich zu Instagram ist TikTok um Potenzen kreativer unterwegs als all das, was auf Instagram funktioniert.
Hast du bei all dem, was du auch in sozialen Netzwerken tust, hast du da sowas wie Personal Branding im Hinterkopf, also eine eigene Social-Media-Strategie, oder haust du einfach raus?
Es gibt keine Strategie. Die Strategie bin ich, wie ich die Welt sehe, worüber ich mich austauschen möchte, was mir am Herzen liegt. Für mich ist Social Media jeden Morgen aufgrund der anderen Zeitzone, also wie gesagt, wenn ich hier morgens aufstehe, gucke ich erst mal, was ist auf Social gelaufen. Ja. Ich gucke, was gerade so angesagt ist, was mich selber bewegt, dann schedule ich meistens über Buffer mir so einige Fixpunkte über den Tag hinaus an wichtigen Inhalten, die ich spannend finde, die ich gerne weiterteilen möchte, Inhalte, die ich selber produziert habe. Und so entwickelt sich das dann. Da ist wirklich null Strategie hinter. Natürlich gibt es Themen, die mich stark interessieren. Das hat zum einen natürlich auch mit meinem Job zu tun. Also all das, was in Richtung urbane Mobilität im großen Ganzen geht, im Change-Prozesse, wie wir uns auch nachhaltiger aufstellen, wie unsere Gesamtgesellschaft nachhaltiger werden muss. Der Klimaschutz und der Klimawandel ist für mich ein riesengroßes Thema. Ich bin ein Riesenfan von all dem, was Fridays for Future angestoßen hat, von Greta Thunberg, wie sich darum herum Communities, globale gebildet haben. Ich finde, das ist die tollste, schönste, positivste Bewegung, die wir weltweit Zeit meines Lebens hatten. Ja, und da schließe ich Anti-Atomkraft-Bewegung mit ein, etc. pp. Ich glaube, das, was diese Bewegung geschaffen hat, ist vor allen Dingen nachhaltiger, weil es so eine Grassroots-Bewegung ist, die etwas auf die Beine gestellt hat, was NGOs mit vielen, vielen Millionen an Spenden, Dollar, Euro, Mark nicht hinbekommen haben über Jahrzehnte. Und das hat einfach damit angefangen, indem sich ein junges Mädchen mit einem selbstgemalten Pappschild vor so ein Parlament gesetzt hat. Wow, es ist ja eine Story wie aus so einem Hollywood-Drama. Ne? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und ich finde das toll und gönne ihr wirklich jeglichen Erfolg. Verlange weiterhin auch übrigens bei ihr diese drastische und in your goddamn face Attitüde. Ja, dieses mit dieser Leidenschaft rauszuhauen, das finde ich wirklich klasse und das tut uns allen gut und das hat wahnsinnig viel bewegt.
Ja, und ich glaube, dass diese Generation, die das eben auch supportet, die sich damit beschäftigt, also ich habe 3 Kinder, die Große ist 10, die beschäftigt sich natürlich auch total mit diesem Thema, ja, und fragt sich auch, was sie selber machen kann, beschäftigt sich auch mit Plastik und Mülltrennung und all diese Dinge, die, ja, die man irgendwie früher auch belächelt hat und nutzt unter anderem auch TikTok, meine Große. Also das ist eine ganz andere Generation, die da irgendwie heranwächst, die möchte selber gestalten und kreativ werden und auch noch was verändern, habe ich so den Eindruck. Glaubst du auch, dass die Arbeitswelt jetzt auch durch diese nachkommende Generation nochmal eine große Veränderung nehmen wird?
Absolut, fundamental. Die Kids heute werden durch die News, die diversen Aktionen und die Dynamiken des Klimawandels, der Szenen, die sich drumherum gebaut haben, natürlich konditioniert. Ist doch gar keine Frage, da kommst du nicht raus. Und ich glaube, das ist eine verdammt gute Konditionierung. Das ist auf alle Fälle eine bessere Konditionierung, als würden sie den ganzen Tag nur vor der PlayStation oder vor der Xbox oder vor der Switch abhocken. Ja, und den ganzen Tag nur daddeln. Ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr kreative Art und Weise, sich mit dem eigenen Leben und mit dem Leben des direkten Umfelds auseinanderzusetzen. Und das wird natürlich ganz klar sich auf die Arbeitswelt auswirken. Für mich ein klassisches Beispiel ist dieser Hype rund um Purpose in Firmen. Ja, auf einmal muss jede Firma einen Purpose haben. Also ich habe, seitdem ich hier hinkomme, das ist jetzt fast 20 Jahre nach Asien, nicht einen Hersteller erlebt, der nicht irgendwo in der Eingriffs einer Pforte sein Purpose-Schildchen stehen hatte. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass das nicht irgendwie eine hohle Phrase ist, ja, um irgendwie die möglichst größte Schnittmenge oder möglichst größte gemeinsame Teiler zwischen Bauernkalenderspruch und erste Semester Philosophiestudium, sondern dass es wirklich etwas ist, mit denen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter triggern kannst, bewegen kannst, mit denen du ihnen sagen kannst, ey, deswegen machen wir das hier. Und was da nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Einzelnen wiederfinden können, weil es ist letztendlich die Summe der einzelnen Teile, die so gerade Großkonzerne, aber natürlich auch mittelständische Unternehmen nach vorne bringen. Mhm. Und man muss aufpassen, dass diese Purpose-Nummer keine Marketing-Sprechgeschichte wird, die komplett den Kontakt und zum Boden damit natürlich auch, jetzt hätte ich fast gesagt, Fußvolk, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich denke mal, das kommt ganz gut rüber, was ich sagen möchte, ne, dass es zwischen Vorstandsetagen und der Arbeiterinnen und Arbeiterschaft der Kontakt nicht verloren geht. Und ein Purpose kann in beide Richtungen schießen. Da können sich einige auch sagen, meine Güte, was haben die denn da geraucht? Ja. Und was zum Scheiß kommen die denn hier an, ja? Ich gehe schön jeden Morgen ans Band, sehe zu, dass ich hier meine 8-9 Stunden durchruppe und dann bin ich nach Hause. Und warum mache ich das? Damit ich im Jahr 3-mal auf Malle fliegen kann und dann ist gut. Und dann mache ich den Haken dran und fertig. Das kann auch Purpose sein für Menschen.
Ja.
Also ist wichtig und ich glaube, dass die Generation, die jetzt aufwächst, ja, mit den fundamentalsten Veränderungen, und damit der fundamentalsten Herausforderung, die die Menschheitsgeschichte wohl jemals erlebt hat. Und das ist letztendlich ein uns global bedrohender Klimawandel. Die, die damit aufwachsen, werden ganz anders Purpose in Unternehmen bringen und das wird den Unternehmen verdammt gut tun.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch so, wir reden auch immer viel über Kulturwandel. Wir müssen irgendwie über Mindset und diese ganze Dinge, wir müssen irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, dass am Ende das nur stattfinden kann, wenn du neue Leute auch ins Unternehmen reinholst, ja, die reinkommen und die mit ihren Ideen, Perspektiven überhaupt diesen Mix am Ende hinbekommen. Weil ich finde es auch immer so arrogant, irgendwie zu sagen, wir müssen die Leute mitnehmen. Ne? So als ob man von oben so auf die Leute rauf und jetzt ändert mal euer Mindset und verändert euch und habt alle Bock drauf. Und das finde ich immer schwierig. Und ich glaube, du musst einfach das... vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber diese Diversität irgendwie schaffen. Zwischen Jung und Alten, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen bunten Vögeln. Ne? Ich war auch in der Sparkasse, war ich auch so ein bunter Vogel. Ne? Ich habe vorher auch bei Agenturen und einem Startup gearbeitet. Du bist auch irgendwie ein bunter Vogel, wahrscheinlich bei Daimler, aber am Ende braucht es sowas in der Suppe wahrscheinlich auch. Ne?
Das sehe ich genauso. Es sind immer diejenigen, ich will jetzt nicht diese abgedroschenen Sätze von Steve Jobs wieder herausholen, aber da steckt eine Menge drin. Steckt eine Menge drin, wenn jemand das sagt, der auch selber, ich glaube, auch führungstechnisch ein absolutes Arschloch sein konnte. Zumindest ist es das, was ich in Biografien erlebt habe. Zumindest ist es das, wie ich ihn erlebt habe, zum Teil. Auf Konferenzen oder wie er sich gegenüber Kunden oder Mitbewerbern geäußert hat.
Steve Jobs meinst du jetzt?
Aber auch jemand, der einfach gesagt hat, hey, wir holen die Talente bei uns in die Firma nicht, damit wir denen sagen, was sie zu tun haben, sondern damit die uns sagen, was wir zu tun haben.
Ja.
Ja, deswegen haben die spezielle Talente. Und dieser schöne Satz, here's to the crazy ones, was übrigens auch im Original überhaupt nicht von ihm ist. Er hat es halt einfach nur zitiert und leider wird es ihm mittlerweile einfach so zugeschrieben. Da steckt ja so wahnsinnig viel drin. Und im Grunde genommen haben wir damit auch diese Brücke wieder geschlagen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es sind die Geeks und die Nerds und die bunten Vögel auf diesem Planeten, die es schaffen, uns weiterzubringen, weil sie uns aus diesen Komfortzonen herausholen, in denen alles linear verläuft, uns einfach mal, ob sie uns einen Spiegel vorhalten oder eine andere Perspektive auf etwas geben, aber letztendlich triggern sie uns und schaffen damit einfach auch Veränderungen. Ob das immer die gute Veränderung ist, steht auf dem anderen Blatt, aber letztendlich kommen wir erstmal aus der Komfortzone heraus.
Gibt es da so ein, zwei bunte Vögel, die dich persönlich inspirieren?
Och, es gibt eine ganze Menge Menschen, die mich inspirieren. Ich habe gestern wieder auf YouTube so einen Kanal gefunden von so einem Australier, der nimmt 80er Jahre Computer auseinander, lebt in Australien in einer Demoszene, wo die abgefahrene Sachen aus alten Tech bauen. Wo ich mir denke, meine Güte, was ist das denn für ein Freak, ey? Das ist so cool. Gibt so ein Video, ich glaube, das poste ich auch sogar heute oder morgen auch auf Twitter, in der er zeigt, wie er 90er Jahre Dance-Musik auf einem Amiga gemacht hat, sich vor Samples aus so allen möglichen Italo-Pop-Sachen runtergeholt hat, auf eine Diskette gespeichert hat und sehr, sehr einfach einmal so Sounds gemacht hat, wo ich mir denke, wie geil ist das denn? Ja, das ist doch super inspirierend, wenn jemand mit so wenig so viel coole Sachen machen kann.
Ja.
Also es ist bei den Menschen, die mich inspirieren, gibt es natürlich auch eine ganze Menge, auch das hat Dynamik, auch das verändert sich kontinuierlich. Aber ja, da gibt es einige und es ist sehr, sehr schwierig, die direkt beim Namen zu nennen. Mich inspirieren die Menschen, die tagtäglich versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, die sich dabei selber nicht zu ernst nehmen, die Fehler eingestehen können und die vor allen Dingen über den eigenen Gartenzaun hinausdenken können. Oft ist es so, dass diese Menschen nicht genug Plattform und nicht genug Lautstärke da draußen haben, sondern dass diejenigen, die genau das Gegenteil sind, meistens die mit den großen Lautstärken sind. Also wie gesagt, es ist schwierig. Ne? Ein Beispiel. Mich inspiriert, ich bin ein riesen Motorsport-Fan, mich inspiriert wahnsinnig die Arbeit unseres Formel-1-Teams. Wenn du 6-mal hintereinander Weltmeister geworden bist, wenn du wie Lewis Hamilton 6-mal Weltmeister geworden bist, dich trotzdem wieder hinzusetzen, neu zu motivieren, alle 2 Wochen zu sagen, so, und jetzt legen wir wieder los und wollen wieder die Besten werden. Und trainieren 4.000-5.000 Mal im Jahr Boxenstopps, um Reifen zu wechseln. Ja, ich habe mal so ein paar Tech-Days mit denen gemacht und dann war ich hinten in der Box, habe mir die Mickey-Mäuse aufgesetzt und konnte einem Renningenieur vom Valtteri Bottas und einem zweiten Fahrer zuhören. Und der Valtteri kam während des freien Trainings rein, hielt an vor der Box und dann sagte der Renningenieur: Valtteri, 5 rechts, 10 lang. Was ist das denn? Ist das irgendwie ein geheimer Morsecode oder so? Er fährt wieder raus, kommt wieder an, 5 kurz, 10 links. Und dann habe ich dann immer nachgefragt, was ist das denn? Ja, der ist 5 Zentimeter zu kurz, hat er gebremst und 10 Zentimeter nach links. Ja, das ist dann also mit dem Schlagbau nur einmal kurz so zu machen. Ja. Und dann denkst du dir, meine Güte, wenn dieser Perfektionismus und dieses Besserwerden wirklich jedes Wochenende so da ist, das durchzuziehen, obwohl du alles gewonnen hast und das immer wieder neu zu suchen, das ist für mich wahnsinnig inspirierend. Da gibt es viele Bereiche. Das muss halt nicht nur Formel 1 sein oder eine Sportart, aber ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele dafür, wo es Menschen da draußen gibt, die dieses Feuer kontinuierlich haben und sich immer wieder neu motivieren können. Und ich glaube, das müssen die Menschen sein, von denen wir uns inspirieren lassen. Und nochmal, dazu gehört, ich habe es gerade schon gesagt, ganz klar auch Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung. Was haben die Kids nicht in den Orkus geschrieben? Was sind nicht immer noch auf Twitter und Co. diese ganzen Neider unterwegs, die in einer Tour sagen, lass mal die großen Ferien kommen. Ne? Ach, lass mal den Winter kommen. Dann ist das Ding durch. Und trotzdem sind die kontinuierlich freitags auf die Straße gegangen. Und das ist es. Veränderung bedarf manchmal ja so eine Form von chinesischer Wasserfolter. Ja, die ersten 10 Tropfen, die ersten 100 Tropfen, die ersten 500 Tropfen, die tun nicht weh und da verändert sich nichts in deiner Rübe. Aber vielleicht ist der 501. und dann hast du auf einmal gewonnen. Und das mag ich, wenn Menschen ja so viel Motivation und Leidenschaft haben, um was lange durchzuziehen. Und da gibt es wenige von.
Habe ich gestern Abend gerade gesehen in den, ich glaube, die Tagesthemen waren es, da ging es um Thüringen. Das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, was da passiert ist. Und da gab es die Omas gegen Nazis. Und die sind 4 Wochen.
Ja, die gibt es auch schon eine ganze Zeit. Die habe ich auch schon mehrfach gesehen.
Die sind so super. Die waren jetzt 4 Wochen jeden Tag draußen in Thüringen.
Geil.
Und haben protestiert mit Schildern und haben Interviews gegeben und waren jetzt einfach happy, dass der Ramelow das jetzt gemacht hat. Und der Ramelow hat ja dem Höcke da auch noch schön auflaufen lassen, was ich natürlich auch toll fand. Aber solche Leute, ne, die das dann einfach durchziehen.
Siehst du, und das ist der große Unterschied. Die Omas gegen Nazis stehen 4 Wochen am Stück jeden Tag da. Ja, die ganzen verwirrten Faschisten, Neonazis, Altnazis, wie auch immer, die laufen dann einmal irgendwie im Monat oder durch irgendwelche Gedenkmärsche mit ein paar Fackeln durch die Gegend und dann ist das Thema durch. Und das ist es. Ja, ich stehe für deine Überzeugung ein, insbesondere wenn es einfach so hehre Ziele sind, sich gegen antidemokratische Strömungen bei uns im Land zu wehren und zu positionieren. Das durchzuziehen und nicht nur einmal da zu sein, Mund abzuwischen und zu sagen, oh, jetzt habe ich die Welt gerettet. Nein, das ist es nicht. Kontinuierlich Flagge zeigen.
Ja, absolut. Fast schon ein super Schlusswort, Sascha. Ich habe jetzt aber zum Ende nochmal 3, 4, 5 Sätze, die du bitte beendest, okay?
Okay, ich versuch's.
Versuchen wir es mal. Ich schalte ab, indem
ich abschalte. Ganz genau.
Das ist gut.
Indem ich den Deckel zumache und was entweder ein Buch nehme oder durch eine Zeitung blättere oder einfach vielleicht auch nur den Fernseher anmache und mir eine Doku oder so angucke, indem genau ich das einmal rumdrehe um 180 Grad aus der Senderposition in eine Konsumentenposition zu kommen. Wenn du den ganzen Tag sendest, dann tut es verdammt nochmal gut, einfach nur mal zu konsumieren. Ja. Oder einfach mal gar nichts zu machen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber ich kann ganz gut abschalten, wenn ich nicht mehr senden muss.
Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
Ich habe schon so oft erwähnt, aber ich bleibe dabei. Hit Refresh von Sascha Nadella, dem Microsoft-CEO, wie er Microsoft reanimiert hat. Für mich eins der inspirierendsten Bücher, eine der inspirierendsten Stories überhaupt, weil das ist auch so ein absoluter Geek aus der Company heraus. Ich habe das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, ein Panel mal zu hosten mit ihm und Dieter Zetsche, und davor haben wir Zeit gehabt, uns auszutauschen. Super nahbarer, lockerer, netter, zugänglicher Typ, der einfach Bock auf Zukunft hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Hit Refresh, die Microsoft-Story von Sascha Nadella.
Okay. 3 Apps, ohne die ich nicht mehr leben möchte, sind?
Twitter, Browser, TripIt. TripIt ist meine Reiseplanung. Und die überlebe ich nicht. Das tollste Startup, was es jemals in dem Bereich gegeben hat. Und ich zahle wirklich nahezu seit Tag 1. Und ich war einmal auf der CES in Las Vegas, und da habe ich sie an einem Vorabend auf so einem Event gesehen mit so einem kleinen Stand und bin hingegangen und habe denen gesagt, wisst ihr was, ich möchte mich mal wirklich bei euch bedanken, weil ihr habt mein Leben verändert. Ja, ich habe ein Reisebüro in der Tasche und das tut mir so gut. Und ihr seid ganz, ganz toll. Und da ganz kurz, auch wenn du nicht mehr zum Satz gehört, ich möchte wirklich jeden da draußen animieren. Gebt den Leuten die Wertschätzung, und das kann dadurch sein, indem man denen Geld überweist, indem man dafür bezahlt, für die Premium-Version, oder indem man ihnen einfach mal eine nette Mail schreibt. Die Apps herstellen, Services herstellen, die ihr tagtäglich nutzt und die ihr liebt und die, ohne die ihr nicht leben könnt. Das tut denen so gut und das motiviert, um weiterzumachen.
Okay. Ein gelungener Morgen ist es für mich, wenn
ich in Taipei aufwache, aus dem Bett schauen kann, lustigerweise schaue ich aus dem Bett, aus dem Fenster heraus. Ich kann jeden Morgen den Sonnenaufgang von Osten sehen, wie er durch die Teeberge hochgeht, und dann weiß ich, dass es ein guter Tag wird.
Eine Person, die ich noch mal treffen möchte, ist?
Jetzt muss ich in der Tat wirklich drüber nachdenken. Ich würde gerne mal mit Elon Musk von Tesla aufnehmen.
An den habe ich gerade gedacht bei dir.
Ja. Ich möchte nicht treffen, ich möchte gerne mit ihm auf einem öffentlichen Panel sitzen.
Und ein Kiffen.
Nee, das nicht.
Das macht er ja manchmal,
ne? Und möchte gerne mit ihm ein öffentliches Streitgespräch führen.
Das wäre cool.
Ja, das fände ich ganz toll.
Wenn es das Internet nicht gäbe, würde ich?
Hoffentlich mit den Menschen zusammenarbeiten, die an einer Alternative oder beziehungsweise an dem Internet arbeiten. Ich halte das Internet für die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Und das meine ich wirklich so. Das ist ein ganz, ganz heftiger Satz wahrscheinlich, aber wir haben die Möglichkeit, potenziell hat jeder die Möglichkeit, auf das Wissen der Menschheit, der gesamten Menschheit zuzugreifen. Was kann toller und motivierender und inspirierender sein, als diese Möglichkeit und diese technologische Plattform ja in die Hände gepackt zu bekommen? Und von daher würde ich, glaube ich, genau dann daran arbeiten.
Sascha, ich danke dir für die vielen Eindrücke und für die vielen Meinungen auch. Du bist ja wirklich jemand, der auch für Meinungen einsteht und der auch anderen Mut macht, Meinungen zu äußern. Ich glaube, das würde uns allen auch viel mehr gut tun, Meinung und Diskussion und Debatte. Da bist du auch für mich sehr, sehr inspirierend. Vielleicht nochmal abschließend, wo können wir dich zukünftig erleben? Hast du Konferenzen? Jetzt ist natürlich auch gerade so die aktuelle Frage, welche Konferenzen werden abgesagt? Ich hoffe, die Republika findet statt.
Ich bin auf der Republika, aber nur als Zuseher und Zuhörer. Falls sich irgendwie jemand noch mit einem Pendel um die Ecke kommt. Aber ich habe nichts eingereicht in diesem Jahr. Ich war jetzt auch 2 Jahre nicht mehr da oder 3 Jahre dann nicht mehr da. Ich möchte erst mal wieder das alles auf mich einwirken lassen. Ich bin auf der nächsten Woche South by Southwest, werde ich im German Apartment von Fischer Appelt reden, über Deutschland als Standort, dass wir mehr Mut brauchen. Ich werde auf dem Digitalkindergarten in Hamburg im Juni reden zum gleichen Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen ganz einfach mehr Positivismus in Deutschland. Wir müssen junge Gründerinnen und Gründer ganz anders unterstützen. Und ich würde mir einfach mal so wünschen, es gab mal so eine schöne Rede vom Roman Herzog. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Mhm. Das würde ich mir einfach wünschen, wieder für den Standort. Weil letztendlich bin ich natürlich auch Standortlobbyist, auch wenn ich nicht mehr in Deutschland lebe. Aber das sind so die nächsten Digitalkindergarten, wenn ich da so Republika im Es sind noch so ein paar andere, die kann ich jetzt aber alle nicht abrufen. Also ich bin immer, wenn ich nach Deutschland komme, sind es wöchentlich immer Events, auf denen ich erzählen werde. Ja. Aber ich freue mich und kann wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch den Digitalkindergarten in Hamburg an. Nicht nur, dass es im Millerntor stattfindet oder im Millerntor-Stadion stattfindet, aber ich glaube, das ist ein besonderes Format, also was es in dieser Form in Deutschland sonst nicht gibt. Das ist überschaubar, es ist nicht zu groß, aber es macht Bock auf Zukunft, weil man auch ausprobieren kann. Es ist keine von oben herab Diskussion, die stattgefunden hat, sondern es ist ein stärker Community-Gedanke. Und vor allen Dingen, es ist nicht zu groß. Zum Teil ist mir die Republika zu groß geworden, dadurch sehr anonym geworden auch. Aber ich gucke mal, wie es in diesem Jahr sein wird. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, ich war im letzten Jahr auch auf dem Digitalkindergarten im Millerntor. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und du kannst dich da ja eben auch mit den Unternehmen und mit den Querdenkern direkt austauschen. Und ja. Es ist noch nicht zu groß. Das sehe ich ganz genauso. Auf der Republika werde ich auch dabei sein am 6. Mai. Vielleicht sehen wir uns sogar. Müssen wir mal schauen. Würde mich natürlich sehr freuen, Sascha.
Ich bin die ganzen Tage über da.
Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Wie viel Uhr hast du es jetzt? Du bist jetzt bei 18 Uhr oder sowas?
17? Ja, 6:30 abends, ja.
Ja, gibt's Abendbrot.
Es ist dunkel hier. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen was essen. Ich hatte heute einen Kaffeetag.
Eieiei. Sascha, vielen, vielen lieben Dank und wir bleiben in Kontakt.
Ich danke dir für die Zeit, ja.
Und bis bald einmal im echten Leben, ja?
Sehr gerne, das bekommen wir hin. Danke, ciao.
Danke, ciao. Und wir sind am Ende Episode 19 mit Sascha Pallenberg. Hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an Sascha in Taipei oder beim Daimler in Deutschland, wo auch immer du dich befindest. Ich habe da wirklich viel nochmal für mich draus gezogen über Mut, über Veränderungsbereitschaft und auch über Selbstkritik. Und wenn wir über Transformation sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch über diese Fähigkeiten sprechen, die wir immer wieder selbst neu bei uns entdecken müssen. Ich selber hatte ja ein paar Parallelen. Ich war anfangs in der Startup-Welt mal unterwegs, hatte ja auch schon mal drüber gebloggt, dass ich dann zur Sparkasse gewechselt bin, wo ich die letzten 4 Jahre gearbeitet habe. Und ich kann schon durchaus nachvollziehen, dass so ein Schritt nicht ganz einfach ist, aber dass man da tatsächlich auch echt Leute findet, die offen sind für Neues, die
mit guten Ideen bereits unterwegs sind. Und wenn man die dann zusammenbringt und vernetzt, dann kann man ganz tolle Dinge auf den Weg bringen. Auch in Organisationen, die möglicherweise etwas konservativer sind als Digitalagenturen oder Startups. Insofern geht es da gar nicht um alte Welt, neue Welt oder alte Arbeit, neue Arbeit, sondern es geht eigentlich immer um gute Ideen und es geht darum, wie wir auch gute Köpfe vernetzen können. Und dann findet man einfach auch neue Wege zu arbeiten. Und das kann dann manchmal sehr digital sein, das kann dann manchmal aber auch sehr offline sein. Zum Beispiel bei einem Creative Walk am Strand in Warnemünde oder auch bei einem Workshop-Format mit Papier und Flipcharts. Also, es kommt immer drauf an. Hauptsache, man ist offen. Insofern, ich bin auch offen für euer Feedback, für eure Fragen und Anregungen. Schreibt mir gerne. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Ihr wisst, dass wir jetzt auch schon fast bei Folge 25 sind. So viele Episoden gibt es ja bereits bei YouTube. Sie werden jetzt hier Step by Step hochgeladen, sodass wir das hier auch alles archiviert haben. Und dann geht es in Kürze weiter mit den nächsten Folgen, die dann sowohl bei YouTube als auch hier als Audio-Podcast veröffentlicht werden. Also, bleibt gesund, gerade in dieser Zeit, die doch sehr ungewiss wieder ist. Man hört sehr viel über Corona. Wir müssen mal schauen, wohin das geht. Und vor allen Dingen, bleibt connected. Ciao.